Heute erster Teil, wenn ihr so wollt, oder zweiter Teil, wie man will, von unserer Serie mit den sieben Ich bin Worten Jesu. Wer den Auftakt nicht mitbekommen hat, ist schlecht, aber nicht ganz schlimm. Also man kann die Predigt von heute auch verstehen, ohne dass man die Predigt von vor zwei Wochen kennt. Aber ich empfehle euch trotzdem, das von vor zwei Wochen nochmal anzuhören auf unserer Internetseite. Da gibt es einen Bereich mit Predigten und da könnt ihr alles nachhören. Genau, heute erstes Ich Bin-Wort, ich bin das Brot des Lebens, wollen wir gleich noch hören. Und was mir bis zur Vorbereitung gar nicht so hundertprozentig bewusst war, obwohl ich die Bibel jetzt schon, ich weiß nicht, wie oft durchgelesen habe, dass dieses Wort eben nicht bloß einmal vorkommt, sondern in diesem Abschnitt, den wir heute lesen werden, gleich dreimal. Und das sagt mir auch was. Also wenn Gott manche Dinge einmal sagt, ist gut, aber wenn er sie dreimal sagt, dann sind die irgendwie auch sehr, sehr wichtig. Und dass wir die Geschichte oder die Lehre, die Jesus da gibt, diese Aussagen, die Jesus macht, in den richtigen Zusammenhang bekommen, muss ich euch ein bisschen was erzählen. Nachdem ihr nun die meisten von euch nicht gewusst habt, was ich heute predige, kann ich mir vorstellen, dass ihr dann natürlich auch den Text nicht vorher gelesen habt, was man in Zukunft durchaus tun könnte. Also der Text, den wir heute lesen, das sage ich gleich dazu, könnt ihr schon mal blättern, das steht in Johannes Kapitel 6, ab Vers 25. Aber ab Vers 1, da kommt zunächst mal eine Begebenheit, eine Geschichte, die wir alle kennen. Eine der wenigen Geschichten, die in allen vier Evangelien vorkommen, nämlich die sogenannte Speisung der 5000. Jesus ist unterwegs, er ist irgendwo auf einem Hügel und lehrt die Menschen. Da sind ganz, ganz viele Menschen da. Und dann sagt Jesus so, die brauchen jetzt was zu essen. Und dann haben sie da einen kleinen Jungen, der hat 5 Brote und 2 Fische. Und mit diesen 5 Broten und 2 Fischen machen sie diese Menschen satt. Und da heißt es, es waren 5000 Männer. So, jetzt können wir mal ganz kurz durchzählen, wie viele Männer wir hier sind. Und dann zählen wir noch die Frauen dazu. Und das sind, ich würde mal sagen, heute sind wir fast, na gut, die Frauen sind schon ein bisschen in der Überzahl. Also können wir jetzt sagen, 5000 Männer, wenn wir ganz vorsichtig rechnen, haben wir 10.000 Erwachsene. Und dann sagt uns die Geschichte, dass die 5 Brote und die 2 Fische, von wem kamen die? Von einem Jungen. Das heißt, wir haben nicht nur Erwachsene da, sondern wir haben auch noch Kinder. Gut, Kinder essen nicht ganz so viel wie Erwachsene, ab einem gewissen Alter dann noch mehr. Aber so 10.000 plus Leute waren da zu versorgen mit 5 Broten und 2 Fischen. Würden wir anders planen, oder? Wenn wir jetzt ein Fest machen würden, würden wir vermutlich ein bisschen mehr Lebensmittel besorgen. Oder wir würden auf die Wunder Gottes vertrauen. Jedenfalls, Jesus tut dieses Wunder und er ernährt die Menschen, er gibt ihnen was zu essen und die sind alle satt und am Ende ist noch ganz viel übrig. Am Ende ist übrigens mehr übrig, als sie vorher hatten. Auch noch ganz interessant. Und dann heißt es, und weil Jesus wusste, dass sie ihn jetzt mit Gewalt zum König machen würden, hat er sich entzogen, ist abgehaut, ist irgendwie in die Berge, ich weiß nicht, wie hoch die Berge da genau sind, aber vermutlich nicht ganz so hoch, aber er ist irgendwie jedenfalls noch ein bisschen höher gegangen und hat sich versteckt. Die Jünger haben noch eine Weile gewartet und dann haben sie gedacht, keine Ahnung, was mit Jesus ist, und sind schon mal über den See weggefahren mit dem Schiff. Fand ich ganz interessant. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, Jesus braucht sowieso kein Schiff, wenn er uns nachkommen will, der kann ja übers Wasser gehen. Aber vielleicht haben sie ja gar nichts gedacht oder waren sie enttäuscht oder lesen wir nicht so besonders viel drüber. Jedenfalls in der Nacht kommt Jesus übers Wasser zu ihnen und es ist auch ein Sturm und so. Also die Geschichte ist jetzt nicht so besonders wichtig, aber da kommen sie am anderen Ende jedenfalls an miteinander am nächsten Morgen. So, und die Menge, die hat gesehen, dass die Jünger ohne Jesus weggefahren sind und sind natürlich auf der Seite geblieben, wo Jesus war. Aber Jesus irgendwie, vielleicht hatte er auch irgendeine Stealth-Ausbildung, hat sich da irgendwie weggeschlichen, ist übers Wasser gegangen und war am nächsten Morgen nicht mehr da. Und nachdem die Leute ihn nicht gefunden haben, haben sie gedacht, Wasser ist er irgendwie doch uns entgangen und ist auf die andere Seite zu den Jüngern. Und dann machen sie sich auf den Weg und gehen auf die andere Seite und suchen ihn. So, und an der Stelle setzt nun das ein, was ich mit euch lesen möchte. Und wir lesen Johannes 6, 25. Ich lese stückweise, lasst dazwischen immer ein bisschen was aus, weil es sonst einfach zu lang wird. Aber so die wichtigsten Dinge, die wir für heute brauchen, die lesen wir miteinander. Johannes 6, 25. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Und da haben wir erst gedacht, weil ich es so gelesen habe, aber die haben doch ein Zeichen gesehen. Jesus hat doch ein Wunder getan. Aber er sagt, ihr sucht mich nicht, weil ihr ein Zeichen gesehen habt, sondern ihr sucht mich, weil ihr Brot haben wollt. Jetzt war natürlich das Brot das Zeichen, aber ich glaube, um was es Jesus hier geht, ist die Motivation der Menschen, die ihn gesucht haben. Jesus hat gesagt, ihr sucht mich nicht wegen einem Zeichen, weil das Zeichen ist was Geistliches. Das Zeichen sagt aus, ich bin einer, der Wunder tun kann. Jesus spricht in diesem Abschnitt dann auch noch davon, dass Gott ihm ein Siegel gegeben hat, dass Gott ihn bestätigt hat. So, dieses Zeichen, was sie gesehen haben, das wäre schon so was, wo sie sagen, wir haben ein Zeichen gesehen, wir wissen, dass Jesus was Besonderes ist oder wir wissen, dass das, was er sagt, von Gott kommt, weil Gott ihm dieses Zeichen gegeben hat. Aber Jesus sagt, das ist nicht eure Motivation, sondern ihr möchtet was zu essen haben. Ihr möchtet, dass euer tägliches Leben irgendwie einfacher wird, dass ihr gesegnet werdet. Es geht eigentlich nicht so sehr um das Geistliche, den Menschen, die da gekommen sind, sondern es geht vorrangig um ihre eigenen Bedürfnisse und dass Gott sie versorgt und dass er für sie da ist und dass er einfach gut zu ihnen ist. Und ich habe mir so gedacht, wie oft ist es bei uns auch so? Wie viele Menschen kommen zu Jesus, weil sie ein Problem haben und weil sie von ihm die Lösung dieses Problems haben wollen? Weil sie krank sind, weil sie Arbeit suchen, weil sie in irgendeinem Schlamassel stecken und sagen, Gott, ich möchte, dass du mir da raushilfst. Und Gott tut es ja auch, er hat diese Menschen ja auch satt gemacht. Aber das, um was es Gott eigentlich geht, und das werden wir in diesem Abschnitt heute sehen, das ist eigentlich was anderes. Das ist eigentlich auch so viel mehr als das, was die Menschen von ihm erwartet haben. Und es ist wichtig für uns, dass wir verstehen, jedenfalls im Laufe unseres Christenlebens immer mehr verstehen, dass es nicht so sehr darum geht, dass Gott unsere menschlichen Bedürfnisse stillt, sondern dass es darum geht, dass das Geistliche, was Gott im Sinn hat, dass das vorwärts kommt. Also wir lesen weiter im Vers 27. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Also müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die bleibt. Es gibt offensichtlich was, was nicht verdirbt, sondern was bleibt. Was nicht verdirbt, ist ganz klar, das Tiefkühlkost. Nein, das meint Jesus nicht. Okay? Also Jesus meint nicht Essen, er meint nicht Trinken, er meint nicht Dinge, die wir hier auf der Erde haben, weil egal was du tust, egal wie gut die Dinge konserviert werden, also irgendwann geht alles kaputt. Hast du irgendwann mal schon ein Lebensmittel gesehen, was unter Mindesthaltbarkeitsdatum steht, ewig? Gibt's nicht. Selbst Mineralwasser, wo ich mir überlege, was soll da passieren? Nein, selbst Mineralwasser hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das ist dann vielleicht auch mal 10 Jahre, ich glaube, es sind aber noch nicht mal 10 Jahre, aber es verdirbt irgendwann. Und Jesus sagt, kümmere dich nicht so sehr um die Dinge, die irgendwann kaputt gehen. Kümmere dich um die Dinge, die bleiben. Klammer auf, ewig, Klammer zu. Das ist das, um was es Jesus geht. Er sagt, kümmere dich um das Ewige. Kümmere dich um das, was wirklich bleibt. Und ich glaube persönlich, hier merken wir schon, dass es da ums ewige Leben geht. Wir werden das nachher vielleicht noch ein bisschen genauer sehen. Und dass es für uns auch darum geht, was wird von uns bleiben. Wir haben, ich erinnere mich noch gut, bei einer Jugendfreizeit haben wir mal so eine Übung gemacht. Die haben manche von euch vielleicht auch schon mal gemacht. Wir haben unsere eigene Beerdigungsrede geschrieben. Kennt ihr das? Oder was möchtest du, was mal auf deinem Grabstein steht oder was Leute an deinem Grab sagen oder irgend sowas. Und das Interessante ist, wenn du dir vorstellst, auch was du vielleicht selber sagen würdest nach dem Tod oder auch was Leute über dich sagen würden, seltsamerweise, und ich habe mir darüber echt auch schon Gedanken gemacht, habe das kürzlich aber jemand wieder gelesen, ich glaube, die meisten Leute oder vermutlich alle Leute würden nicht sagen, Ich wünschte, ich hätte die Entscheidung damals mit den Aktien irgendwie anders getroffen. Da hätte ich noch ein bisschen mehr Geld verdient. Oder ich wäre eigentlich noch gern da und dahin gefahren. Das hat mir jetzt irgendwie noch gefehlt. Aber was du von den Leuten zugegebenermaßen kurz vor dem Tod immer wieder hörst, oder wenn Dinge einfach nicht mehr zu ändern sind: ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht. Ich wünschte, ich hätte mich mit meinen Eltern noch versöhnt. Ich wünschte, ich hätte irgendwas gemacht. Und das sind nicht materielle Dinge. Das sind immer Dinge, die mit Beziehungen zu tun haben. Und dann merken wir schon, das, was uns, solange es uns gut geht, so furchtbar wichtig ist. Nämlich Besitz, Spaß, irgendwas, ja, was Vergängliches halt. Das verliert im Angesicht der Ewigkeit, im Angesicht des nahenden Todes vielleicht auch so sehr an Bedeutung. Und deswegen sagt Jesus: kümmere dich nicht so sehr um das, was vergeht, kümmere dich um das, was bleibt. Und da müssen wir uns dann nicht fragen, was bleibt eigentlich? Was wird von meinem Leben bleiben? Wenn wir uns an große Menschen erinnern, es gibt vielleicht ein paar wenige, an die wird man sich erinnern, weil sie richtig viel Geld gescheffelt haben. Aber die Menschen, an die wir uns erinnern, an die erinnern wir uns alle wegen Dingen, die irgendwie bedeutsam waren. Und das sind Dinge, in die wir uns investieren sollten, sagt Jesus hier. Und wir werden gleich noch sehen, was Jesus genauer damit meint. Jetzt kommt eine interessante Frage, Vers 28 von den Menschen: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Also die fragen nicht, was müssen wir tun, was bleibt, sondern sie gehen davon aus, das muss irgendwas sein, was Gott will, also die Werke Gottes, das, was Gott von uns haben will. Was müssen wir tun, um das zu vollbringen? Oder ich würde jetzt sagen, was müssen wir tun, um das ewige Leben zu bekommen oder in den Himmel zu kommen oder sowas in der Art. Und ich glaube schon, dass es das ist, was die Menschen so im Kopf hatten, als sie das gefragt haben. Und jetzt passt gut auf, was Jesus antwortet. Jesus antwortete ihnen, Vers 29, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Jetzt wollten wir doch wissen, wie wir in den Himmel kommen. Also, was müssen wir da tun? Wir müssen natürlich jeden Sonntag in die Kirche gehen. Ihr habt es schon mal richtig gemacht. Viele haben es heute falsch gemacht. Sind nicht gekommen, denen waren andere Dinge wichtiger. Die kommen schon mal nicht so sicher in den Himmel wie ihr. Da müssen wir natürlich unbedingt den Zehnten geben. Da müssen wir über den Zehnten hinaus noch Opfer geben. Dann müssen wir gut sein zu unseren Nachbarn, müssen nett sein, dürfen nicht mit unserer Frau streiten, müssen zum Hochzeitstag immer schön Blumen schenken, müssen unsere Kinder gut erziehen. Was müssen wir noch machen? Naja, so Dinge halt, was man halt tun muss. Und dann, wenn wir gut genug waren, dann kommen wir vielleicht in den Himmel. So denken wir. Was sagt Jesus von all dem? Der sagt überhaupt nichts. Der sagt noch nicht mal, ihr müsst sonntags in die Kirche gehen, was er ja damals sowieso nicht gesagt hätte. Der hat dann höchstens noch gesagt, ihr müsst am Sabbat in die Synagoge gehen. Aber selbst das hat er nicht gesagt. Das Einzige, was er sagt, ist: ihr müsst glauben an denjenigen, den Gott gesandt hat. Und ich höre uns schon sagen: Jesus, das ist ein bisschen billig, oder? Mehr müssen wir nicht tun, glauben. Ja, so einfach. So einfach. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also denjenigen, den Gott gesandt hat. So, die Werke, wir werden das nachher nochmal ganz am Ende sehen, die Werke helfen uns nichts, sondern nur der Glaube. 2017, 500 Jahre Reformation, das ist natürlich irgendwie ein bisschen präsenter als sonst, aber das, was Luther gesagt hat, nur die Gnade, das ist genau das, was Jesus hier sagt. Hat ja nicht der Luther erfunden. Und jetzt kommt ein kleiner Einschub, der im Lauf der Geschichte aber nur ganz, ganz zentral wichtig sein wird. Jetzt kommt nämlich eine Entgegnung der Menschen, Vers 30. Sie entgegnete ihm: welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Also die haben ja schon gewusst, was er jetzt meint. Ihr sollt dem glauben, der von Gott gesandt ist, hat er nämlich sich gemeint, haben die auch gemerkt. So, welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen. Wie es in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. So, da muss ich jetzt ein bisschen was dazu erklären. Also das mit dem Manna, denke ich, das verstehen die meisten von uns. Das haben wir gelesen im Alten Testament, die Geschichte. Das Volk Israel ist in der Wüste unterwegs, hat nichts zu essen. Und Gott versorgt sie durch Brot vom Himmel, durch so seltsame Dinge, die da an irgendwelchen Sträuchern hängen, die sie dann sammeln können und von denen sie sich ernähren können. Und es kommt wieder Tau, und da haben sie eben gesagt, vom Himmel. So, wer hat ihnen das Brot gegeben? Und da müssen wir jetzt genau hinhören. Es geht um ein Zeichen. So, sie sagen, wenn wir dir glauben sollen, wie du gesagt hast, ihr müsst an mich glauben, wenn wir dir glauben sollen, dann brauchst du ein Zeichen, dass wir sehen, dass du glaubwürdig bist, dass du derjenige bist, den Gott gesandt hat. So, und dann kommen sie, unsere Väter haben in der Wüste dieses Brot vom Himmel gegessen. Für wen war das die Bestätigung? Für wen war das das Zeichen? Nein, wer wurde durch dieses Zeichen bestätigt? Nee. Der Mose. Okay. Sie sagen, wenn wir dir glauben sollen, wenn wir dir vertrauen sollen, dann brauchen wir ein Zeichen, dass du von Gott gesandt bist. Und beim Volk Israel war es Mose, der bestätigt wurde, das ist ein Wunder, wo Manna vom Himmel kam. Und jetzt kommt die Antwort Jesu. Also abgesehen davon, ich finde es eigentlich eine Frechheit, dass sie sagen, wir brauchen jetzt ein Wunder von dir, dass Brot vom Himmel kommt. Hallo? Was ist am Tag vorher passiert? Also gut, aber Jesus geht darauf eigentlich gar nicht ein. Jesus sagt, Vers 32, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern, und insofern habt ihr alle eigentlich die richtige Antwort gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Und jetzt wieder aufpassen, ein bisschen Grammatik. Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben. Was für eine Zeitform ist es? Vergangenheit. Gehen wir mal nicht auf die Details ein. In Englisch könnte ich das sowieso besser als in Deutsch. Also nicht Mose hat das Brot gegeben, sondern mein Vater gibt euch. Und zwar nicht das Brot vom Himmel, sondern das wahre Brot vom Himmel. So, wir merken schon, dass Jesus plötzlich diese ganze Geschichte mit dem Volk Israel auf eine vollkommen andere Ebene bringt und dass er sagt, also erstmal war es nicht Mose, der das Brot gegeben hat, sondern Gott hat das Brot gegeben. Und zweitens, es geht gar nicht um dieses Brot, sondern es geht um das wahre Brot vom Himmel. Vers 33, denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. So, und jetzt verstehen wir hoffentlich, spätestens jetzt, dass es natürlich um Jesus geht, das ist klar, aber dass es hier um das Leben geht, um das ewige Leben. Das Brot, was vom Himmel herabkommt, ist das, was uns das Leben gibt. So, und jetzt sind wir an einem ganz wichtigen Punkt angelangt, wo Jesus nun eben zu dieser Aussage kommt, die eben Anlass für unsere Reihe war. So, jetzt kommen erstmal nochmal die Leute, die dort standen, die sagen, Herr, gib uns immer dieses Brot. Wenn wir nun schon verstanden haben, um was es eigentlich geht, dann merken wir, dass die Leute damals was komplett falsch verstanden haben. Die sagen nicht, gib uns dieses Brot, gib uns Jesus, so, dann haben wir es, sondern die sagen, gib uns immer dieses Brot. Und das erinnert so ein bisschen an die Frau am Jakobsbrunnen, wo Jesus sagt, wo Jesus im Gespräch mit der Frau was über dieses Wasser sagt, und sagt sie, gib mir von diesem Wasser, damit ich nicht mehr hierher kommen muss, um zu schöpfen. So, ich möchte dieses Wasser haben täglich. Ich möchte da trinken können. Und Jesus sagt, so, ich hab ein Brot anzubieten, oder das heißt, Gott hat ein Brot anzubieten, was Leben gibt. Und das sagen die Leute, ja, möchte man gerne haben, jeden Tag. Und dann sagt Jesus diesen Satz, Vers 35, Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. So, es geht nicht darum, dass wir jeden Tag dieses Brot haben, sondern es geht darum, dass wenn wir dieses Brot haben, dass wir keinen Hunger mehr haben. Wir werden nachher gleich noch sehen, dass das eine ganz deutliche Beziehung auch zum Abendmahl hat. Und das, was so im katholischen Bereich üblich ist, in den Klöstern und bei den Priestern, die ja, wenn ich es richtig weiß, jeden Tag die Heilige Messe feiern und jeden Tag die Kommunion quasi nehmen, das ist eigentlich gar nicht nötig. Wir müssen nicht jeden Tag dieses Brot essen, sondern Jesus sagt, wenn du dieses Brot gegessen hast, dann hast du keinen Hunger mehr. Also das, was die Leute gesagt haben, wir möchten dieses Brot gern jeden Tag haben, damit wir nicht mehr hungrig sein müssen, weil wir jeden Tag zu essen bekommen. Wir merken, dass Jesus sagt, es geht um was ganz anderes. Du bekommst dieses Brot, Klammer, einmal, Klammer zu, und dann bist du satt und hast keinen Hunger mehr. Und da merken wir, da geht es nicht um unser tägliches Hungergefühl oder sonst irgendwas, sondern da geht es um was tief in uns drin. Und es gibt so diesen berühmten Satz, manche sagen, der sei von Blaise Pascal, ich habe das noch nie nachgeprüft, aber der Satz stimmt auf jeden Fall. Der hat gesagt, tief im Herzen eines Menschen hat jeder Mensch ein Vakuum. Und dieses Vakuum, das kann nur Gott stillen. Apropos stillen. Ich wäre dankbar für ein Glas Wasser. Ich merke gerade, dass mein Hals ein bisschen trocken wird. Gut, also diesen Hunger, den kann nur Gott stillen. Dieses Vakuum, das kann nur Gott ausfüllen. Und Jesus sagt, und wenn du von diesem Brot essen wirst, oder an anderer Stelle sagt er, wenn du von diesem Wasser trinken wirst, dann wirst du nichts mehr brauchen, sondern du hast alles, du bist satt. Und das, was ich heute feststelle, es gibt heute ganze Industriezweige, die nur einen Zweck haben, nämlich Menschen satt zu machen. Also sei es mit Essen oder sei es mit Abenteuer, sei es mit Reisen, sei es mit irgendwelchen tollen Erlebnissen. Es geht immer darum, uns irgendwie zufriedenzustellen. Und wir merken, egal was du in dieses schwarze Loch reinstopfst, dieses Loch wird nicht voll. Das ist ja das Schöne an dieser Industrie, sage ich jetzt mal. Wenn du jetzt mal so ein Erlebnis-Dings da gebucht hast, dann sagst du nicht so, jetzt habe ich es gehabt und jetzt ist gut, sondern sagst du so, und wo ist das Nächste? Was kann ich noch machen? Was noch aufregender? Was weiß ich, irgendeine Achterbahn. Ja, das war jetzt nett, aber wo gibt es noch eine größere Achterbahn und noch eine längere und noch eine steilere und noch eine schnellere? Oder ja, Mallorca war jetzt nett, aber jetzt dann Teneriffa und dann die Seychellen und keine Ahnung und Südsee und auf dem Mond und auf dem Mars und was weiß ich. Und wir merken, wir bekommen unser Herz nicht satt, egal was wir da reinstopfen. Und Jesus sagt, ich gebe dir ein Wasser und was zu trinken und was zu essen, was dich wirklich satt macht. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Also es geht nicht um unseren Körper, haben wir schon gemerkt. Und Jesus will uns was geben, was uns von innen raus satt macht. Wenn ihr euch erinnert, in Johannes 10, da sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und Leben im Überfluss. Johannes 10, Vers 10 ist das. So, jetzt überspringen wir ein paar Verse. Und gehen weiter zu eigentlich zu der Stelle, wo Jesus diesen Satz zum zweiten Mal sagt. Wir gehen zum Vers 47. Und er sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Auch interessant, dass Jesus immer wieder seine Sätze anfängt mit diesem Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, wo er ganz deutlich macht. Das, was ich jetzt sage, Leute, das ist wichtig. Und darauf könnt ihr euch verlassen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Haben wir vorher schon gehört, jetzt merkt ihr, ich habe euch nicht angelogen, es ist tatsächlich das, was Jesus sagt. So, Vers 48. Ich bin das Brot des Lebens, zum zweiten Mal. Eure Väter, und jetzt greift er dieses Bild wieder auf, eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. So, die Juden haben vorher diesen Vergleich gebracht mit diesem Brot vom Himmel, mit diesem Manna, Vers 30 haben wir das gelesen. Und Jesus sagt jetzt, eure Väter, die Israeliten, die durch die Wüste gewandert sind, die haben von diesem Brot gegessen und sind gestorben. Alle. Bis auf zwei, Josua und Kaleb, andere Geschichte. Also sind alle gestorben, aber Josua und Kaleb sind dann später auch noch gestorben. Also die haben alle nicht dieses ewige Leben gehabt. Die sind physikalisch, biologisch am Leben erhalten worden durch das Brot. Und das war super. Und das war auch wichtig. Aber sie hatten nicht das, was sie ewig am Leben erhalten hat. So dieser heilige Gral für diejenigen, die sich ein bisschen mit dieser mythologischen Geschichte auskennen, dass wir ewig leben können hier auf dieser Welt. Das ist nicht das, was Gott uns verspricht, und das ist auch nicht das, was das Manna damals bewirkt hat. Dazu kommt noch, dass die allermeisten, eben wie gesagt bis auf zwei, Josua und Kaleb, dass Gott über die dieses Urteil gesprochen hat, ihr habt alle nicht geglaubt. Als die Kundschafter zurückgekommen sind und gesagt haben, das Land ist super und da gibt es alles, wie Gott gesagt hat, da fließt Milch und Honig, alles total super, kann man prima leben und die Felder sind klasse und es gibt viel Wild und alles super. Gibt ein kleines Problem, da wohnen schon Leute drin und die werden wir nie besiegen. Und das ganze Volk war entmutigt. Und Josua und Kaleb haben gesagt, kein Problem, Gott ist auf unserer Seite, das schaffen wir. Das waren die einzigen, die Gott vertraut haben. Und es waren die einzigen, die in das gelobte Land durften. Alle anderen sind in der Wüste gestorben. So, das, was die Juden, die mit Jesus gesprochen haben, ihm quasi angeführt haben, also unsere Väter, sagt Jesus eigentlich, erstens, die sind alle gestorben, zweitens müssen wir ja daran denken, die waren alle eigentlich ungläubig, haben Gott nicht vertraut. Aber, sagt Jesus, wenn ihr mich esst, und so müssen wir es jetzt ja lesen, wenn ihr mich esst, werdet ihr nicht sterben. Kommen wir gleich drauf, dass das irgendwie bei den Leuten nicht so gut ankam. Auch das ist so eine Parallele zu was er auch im Johannesevangelium an einer anderen Stelle gesagt hat und was wir, oder ich jedenfalls sehr gerne bei Beerdigungen lesen. Johannes 11, 25 bis 26, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? So, das, was Jesus offensichtlich hier den Menschen sagt, ist, wie sie ewiges Leben bekommen. Das, um was es Jesus geht, ist, wie wir für die Ewigkeit vorsorgen. Und jetzt kommt es im Vers 51. Jetzt wird Jesus noch ein bisschen konkreter und jetzt wird es dann auch richtig heiß. Vers 51 kommt jetzt das dritte Mal, wo Jesus dieses Wort sagt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Wie viele von euch sind Kannibalen? Also für die Aufnahme, niemand meldet sich. Also, ist ja klar. Und das war auch das, was die Leute damals gesagt haben, der tickt doch nicht mehr ganz richtig. Wie, sein Fleisch essen? Und jetzt, für denjenigen, der sich ein bisschen im christlichen Glauben auskennt, jetzt werden die Dinge so langsam klarer. Und jetzt verstehen wir auch, um was es da geht. Jesus sagt, dieses Brot ist mein Fleisch. Oder wir könnten anders moderner sagen, ist mein Körper. Mein Leib. Und dieser Körper, der gibt der Welt das Leben. So, um was geht's da? Es geht logischerweise um seinen Tod am Kreuz. Jesus gibt seinen Leib. Er ist bereit zu sterben. Er gibt seinen Leib. Er wird geschlagen, er wird gefoltert, er blutet, er hat Schmerzen. Er stirbt am Kreuz und durch diesen Tod, wo Jesus seinen Körper hingibt in den Tod, durch diesen Tod haben wir das Leben. Das ist die Botschaft der Bibel. Paulus sagt im Römerbrief, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und weil Gott nicht will, dass wir tot sein müssen in Ewigkeit, deswegen lässt er seinen Sohn sterben, damit wir nicht sterben müssen. So. Man nennt es einen stellvertretenden Tod. Und Jesus bezieht sich nun genau darauf und sagt, mein Sterben, das ich meinen Körper hingebe, das ist Leben für die Welt. Es geht um das Opfer Jesu am Kreuz. So, und jetzt Vers 52, jetzt kommt die Reaktion der Zuhörer. Zunächst noch etwas zurückhaltender. Da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Dazu hätte er ja ehrlich gesagt erstmal tot sein müssen, oder? Wie kann er sein Fleisch zu essen geben, abgesehen davon, dass man Menschenfleisch nicht isst? Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, wahrlich, wahrlich, also gut zuhören, wahrlich, wahrlich, das sage ich euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn es nicht in der Bibel stehen würde und wenn ihr das von mir hören würdet, die würde ich sagen, also Leute, wenn ihr wirklich Leben haben wollt, dann müsst ihr mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Er würde sagen, Wolfgang, war nett mit dir, aber wir suchen uns dann vielleicht doch einen anderen Pastor. Der ist doch vollkommen durchgeknallt. Wie kann jemand sowas sagen? Und jetzt müssen wir uns noch dazu in eine jüdische Gesellschaft hineinversetzen. Wenn wir an die Apostelgeschichte denken, da gab es diese vier Dinge, wo die Apostel nachher gesagt haben, also die Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen, die nicht zum Volk der Juden gehören, die müssen sich nicht an das ganze jüdische Gesetz halten, aber vier Dinge sind wichtig, dass ihr euch dran haltet, um eben auch nicht wirklich Probleme mit den Juden zu bekommen. Das ist kein Götzendienst, verständlich. Das ist keine erstickten Tiere essen, keine Unzucht. Und das vierte, kein Blut. Das war für die Juden, das ging gar nicht. Deswegen haben die Juden grundsätzlich beim Schlachten die Tiere geschächtet. Die haben die ausbluten lassen, weil es ihnen verboten war. Und es war ein Gräuel, also selbst bei Tieren Blut mitzuessen. Blutwurst, undenkbar für einen Juden. Für Muslims im Übrigen auch. Vollkommen undenkbar, überhaupt Blut selbst von einem Tier zu sich zu nehmen. Und jetzt sagt Jesus, ihr müsst nicht nur mein Fleisch essen, ihr müsst Kannibalen werden, sondern er sagt, ihr müsst mein Blut trinken. Und für jeden normalen Juden, der dabei stand, der hat sich gedacht, jetzt ist er vollkommen übergeschnappt. Ich habe eigentlich gedacht, aus dem könnte was werden, aber der ist einfach nur verrückt. Für diejenigen, die ein bisschen verstehen von dem, was Jesus hier macht, und ehrlich, glaubt ihr nicht, dass Jesus gewusst hat, dass die Leute das genauso verstanden haben? Jesus hat hier, glaube ich, ganz bewusst provoziert. Er hat ihnen ganz bewusst was vor den Latz geknallt, wo sie gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein. Und natürlich hat er sich genau aufs Abendmahl bezogen. Im Nachhinein, denke ich, verstehen wir das sehr, sehr gut. Wo Jesus sagt, dies ist mein Leib. Und wo er sagt, dies ist mein Blut. Und wenn du das nicht zu dir nimmst, sagt er, dann hast du kein ewiges Leben. Oder? Also er sagt, wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr das Leben nicht in euch. Oder dann umgekehrt, wenn ihr mein Fleisch esst, wenn ihr mein Blut trinkt, dann habt ihr das ewige Leben. Und ich werde euch auferwecken am letzten Tag. So, jetzt kommt also dieser Bezug zum Abendmahl. Und jetzt müssen wir natürlich eine Frage klären. Jesus sagt, wenn du mein Blut trinkst und wenn du mein Leib isst, dann hast du das ewige Leben. So, jetzt könnte ja jemand auf die Idee kommen und sagen, okay, das ist jetzt eigentlich ganz einfach. Vorher hat er zwar gesagt, wir müssen glauben, aber jetzt sind die Regeln offensichtlich ein bisschen geändert. Es reicht, wenn wir am Abendmahl teilnehmen. So, wir essen sein Leib und wir trinken sein Blut und dann wird Jesus uns am letzten Tag auferwecken. Also, einfach am Abendmahl teilnehmen und alles ist gut. Lass uns ein bisschen darüber nachdenken. Was trennt uns von Gott? Was hindert uns daran, ewiges Leben zu haben? Die Sünde. Ich denke, das ist relativ klar. Die Familie Hofmann, die war kürzlich in Urlaub und die waren in Fehmarn. Und in Fehmarn gibt es den Fehmarn-Sund. Schon mal gehört? Egal. Im Norden gibt es immer mal wieder einen Sund. Und ein Sund, im deutschen Sprachgebrauch für diejenigen, die in Erdkunde ein bisschen aufgepasst haben, ein Sund ist eine Meerenge, die zwei Landteile voneinander trennt. Und das ist genau die Bedeutung von dem Wort Sund. Sünde kommt genau daher. Das ist das, was uns von Gott trennt. Daher haben wir im Deutschen dieses Wort Sünde. Also die Sünde trennt uns von Gott. Wenn wir nun ins Alte Testament reingucken, wie wird Sünde vergeben? Durch Opfer. So, wenn wir also unsere Sünde losbekommen wollen, dann brauchen wir ein Opfer. Jetzt neutestamentlich sehen wir, dass Gott uns einen besseren Weg anbietet, dass wir nicht immer wieder Opfer bringen müssen, wo uns dann Paulus später sagt, diese Opfer, die haben die Sünde eigentlich gar nicht weggenommen, sondern die haben sie einfach zugedeckt. So, jetzt kommt Jesus und sagt, okay, ich bringe dieses eine Opfer und damit ist die Sünde vergeben. So, das heißt, was wir im Abendmahl machen, und da muss ich einfach der katholischen Kirche nun ganz vehement widersprechen, wenn sie in ihrem Katechismus behauptet, dass die Kirche das Opfer immer wieder neu darbringt. Also das könnt ihr ja mal nachlesen, das steht im Katechismus wirklich so drin. Die katholische Kirche hört nicht auf, dieses Opfer darzubringen. Und das ist einfach genau das Gegenteil von dem, was in der Bibel steht. Denn in der Bibel steht, dass dieses Opfer ein für alle Mal gebracht wurde. Wir müssen das Opfer nicht mehr bringen, weil Jesus das Opfer gebracht hat. Und deswegen ist das Abendmahl eben genau das, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, solches tut zu meinem Gedächtnis. Er sagt nicht, ihr sollt das Opfer wieder bringen. Er sagt, denkt daran, was ich getan habe. Das Opfer ist gebracht. Ein für alle Mal. Die Schuld ist bezahlt. Und das, was wir am Abendmahl tun, ist daran zu denken, uns das wieder neu vor Augen zu halten, dass Jesus die Sünde wegnimmt. Okay? Also das Abendmahl erinnert uns. Das Abendmahl selber nimmt die Sünden nicht weg, sondern es erinnert uns daran, dass Jesus uns dieses Angebot macht. Aber die Menschen damals, die waren bedient. Vers 60. Und jetzt hört gut zu, da geht es nicht um irgendwelche Pharisäer oder um Leute, die weit, weit von Jesus weg waren. Viele seiner Jünger, die ihm zuhörten, und das sind nicht bloß die 12 gemeint, er hatte ja noch mehr Jünger, die ihm nachfolgten, die nicht Apostel waren. Also viele seiner Jünger, die ihm zuhören, sagten, was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten und fragte sie, daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn hinaufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Und wir müssen auch heute feststellen, Jesus polarisiert heute noch genauso. Du kannst mit den Menschen reden über Mitmenschlichkeit, über Nächstenliebe. Du kannst mit ihnen sogar über Gott reden, solange es nicht so konkret wird. Aber wenn du anfängst, mit den Menschen über Jesus zu reden, dann hast du klare Fronten im Normalfall. Jesus polarisiert. Das ist so ähnlich wie Chemie. Chemie polarisiert. Es gibt wahrscheinlich hier niemand, der Chemie nicht entweder liebt oder hasst. Oder? Naja, vielleicht gibt es bei Chemie, lasse ich mit mir reden. Aber bei Jesus gibt es keine Grauzone. Die Leute, die sind entweder ganz verrückt nach Jesus oder sie sagen, Quatsch mit Jesus. Jesus polarisiert. Und jetzt kommt dieses Wort nochmal rein, was wir vorher schon mal gesehen hatten, wo er sagt, das Fleisch nützt nichts. Wir würden gerne was tun, wir würden gerne irgendwas leisten, wir würden irgendwie Gott gern beeindrucken, wir würden gern was für unsere Errettung als Gegenleistung geben. So, welche Werke müssen wir tun, erinnert euch. Und Jesus sagt, das Fleisch nützt nichts. Du kannst nichts leisten, was Gott irgendwie beeindrucken würde. Du kannst nichts leisten, um deine Sünde irgendwie vergeben zu lassen. Du kannst nichts leisten, um das ewige Leben zu bekommen. Das Fleisch, unser menschliches Bemühen, nützt nichts. Aber dann sagt Jesus, die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, letztendlich müssen wir sagen, das Evangelium, die gute Botschaft, das, was Jesus gesagt hat, das, sagt er, ist Geist und Leben. So, das Evangelium ist Geist, also vom Geist inspiriert, ist das, was Gott durch seinen Geist sagt, und es ist Leben. Es bringt, wenn wir uns daran halten, es bringt uns Leben. Wenn wir jetzt diesen ganzen Abschnitt zusammenfassen, vielleicht sind dir noch andere Dinge wichtig geworden, aber ich versuche mal so das Wichtigste zusammenzufassen. Wo Jesus sagt, das, was eigentlich zählt, das, was wirklich wichtig ist, das ist nicht unsere Existenz, das ist nicht unser biologisches Leben. Das sind nicht diese 70, 80, 90 Jahre, die wir vielleicht hier auf Erden leben, oder vielleicht sind es auch bloß 40 oder 20. oder mehr oder weniger. Das ist nicht das Entscheidende. Das Wichtige ist nicht unser Leben hier auf dieser Welt, sondern das Wichtige ist, was wir aus diesem Leben machen. Was wir in diesem Leben tun, was in die Ewigkeit Bedeutung hat. Das Wichtige ist das, was bleibt. Letztendlich die Frage, ob wir ewiges Leben haben oder nicht. Und jetzt möchte ich ganz zum Anfang zurückgehen, wo Jesus sagt, ihr sucht nicht ein Zeichen, oder ihr habt nicht ein Zeichen gesehen, sondern ihr sucht eigentlich die Versorgung, ihr sucht Hilfe für euren Alltag. Und nochmal, dass ihr mich nicht falsch versteht, ja, Gott hilft uns im Alltag, ja, Gott ist derjenige, zu dem wir mit allen unseren Problemen kommen dürfen und wir dürfen ihm die kleinen Kinkerlitzchen und die großen Probleme, das dürfen wir ihm alles sagen und wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns hilft. Gott ist unser guter Hirte, der uns auf einen guten Weg führt, der uns ans frische Wasser führt und auf grüne Auen und alles. Ja, Gott kümmert sich um unseren Alltag, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass es uns um die Dinge geht, die Gott wichtig sind. Das Entscheidende ist, dass wir nicht bloß dieses neue Leben, was wir bekommen, annehmen und zufrieden sind. Meine Ewigkeit ist geklärt. Ich bin gerettet. Ich habe ewiges Leben. Ich habe es geschafft. Und Gott kümmert sich um alles und Gott segnet mich. Und wenn ich krank bin, dann bete ich und dann werde ich wieder gesund. Und ah, super und toll. Und Gott kümmert sich um all meine Probleme. Das ist auch so ein Nebeneffekt. Aber das, um was es eigentlich geht und was Gott eigentlich will, ist, dass er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und all das andere, das kommt zwar mit, das ist so ein Beiwerk, aber das, um was es eigentlich geht, ist das Reich Gottes. Ist das, dass Menschen erfahren, dass Gott sie liebt. Dass andere Menschen die gleiche Erfahrung machen dürfen, wie wir sie auch gemacht haben. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir von diesem Leben reden, dass wir nicht nur davon reden, was wir haben und was Gott uns geschenkt hat, sondern dass wir daran denken, auch was wir weitergeben können. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder von Gott inspirieren lassen und mal wieder nachfragen, Gott, was kann ich eigentlich tun, damit die vielen Menschen um mich rum, die noch gar keine Ahnung davon haben, erstens, in welchem Schlamassel sie stecken und zweitens, wie sie aus diesem Schlamassel wieder rauskommen, dass ich denen helfen kann. Wir überlegen zurzeit, eine Aktion zu machen und ich würde mal gern fragen, wer von euch hat kürzlich eine Zeitung in seinem Briefkasten gefunden, wo vorne drauf Nick Vujicic war der Mann ohne Arme und Beine und so, bei euch nicht verteilt worden? Genau. Wir in Langenau, wir haben es bekommen. Es gab vor einem Jahr eine Aktion, jeder Haushalt in Nordrhein-Westfalen soll eine Zeitung bekommen, in der das Evangelium erklärt wird, wo auf ganz interessante Leute hingewiesen wird, da ist der Jürgen Klopp drin und da keine Ahnung, da ist eine ehemalige, ich weiß gar nicht, eine Prostituierte oder eine, keine Ahnung, Erotikdarstellerin, was sie dir ein bisschen erzählt. Da ist der Müller drin, ziemlich bester Schurke, weiß ich, wer das Buch gelesen hat, der Millionen veruntreut hat und der sein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Da ist eben Nick Vujicic drin, der erzählt, er ist ohne Arme, ohne Beine geboren worden und seine Eltern waren so geschockt, dass sie ihn gar nicht ansehen konnten. Er wollte sich als kleines Kind schon das Leben nehmen, weil er gesagt hat, so ein Leben hat doch keinen Sinn. Und der in Jesus eine Freude gefunden hat, er ist heute einer der berühmtesten und gefragtesten Motivationsredner auf der ganzen Welt. Der sprüht sowas von Lebensfreude aus. Er surft, das schafft noch nicht mal ich, mit Armen und Beinen. Er hat inzwischen eine Frau, er hat ein Kind oder zwei Kinder, glaube ich sogar. Er schwimmt, er fährt, glaube ich, Ski oder irgendwas, er spielt Fußball, bitte? Auto. Er fährt Auto, keine Ahnung. Also das ist unglaublich, was der Mann in seinem Leben gemacht hat. Und das sind lauter so Beispiele, die in dieser Zeitung drin sind und eben ein paar Dinge mehr. Und wo es darum geht, den Menschen einfach zu zeigen, Leben ist mehr und Gott hat was für dich. So, und in Langenau, da gab es eine Gruppe von Leuten, die gesagt haben, wir wollen diese Zeitung verteilen an alle Menschen, die es gibt. Flächendeckend. Und dieses Jahr ist Baden-Württemberg dran. Und wir könnten, wenn wir wollten, uns einen Bereich raussuchen, zum Beispiel Laubheim, wo wir sagen, wir verteilen diese Zeitung in jeden Briefkasten. Und so ein paar Mitstreiter habe ich schon gefunden, die haben, als sie das gehört haben, haben sie spontan gesagt, wir machen das auf jeden Fall. Bei uns im Dorf, wir decken das ab. Und wir haben das mit dem Leitungskreis noch nicht besprochen, aber ich würde es gern hier in Laubheim auch machen und ich warne euch schon mal vor, dass so eine Aktion kommt. Da werden wir dann eine Palette von Zeitungen bekommen, so eine Europalette mit ein paar, keine Ahnung, mit einer Tonne oder was weiß ich, was Papier drauf. Und dann ist es an uns, diese Hoffnung in die Haushalte zu bringen. Also das bloß als kleines Beispiel von dem, was wir tun, damit Menschen erfahren, es gibt mehr im Leben. Und du musst dich nicht mit dem zufrieden geben, was dir diese Welt bietet an Spaß, an Ablenkung, an kurzzeitigen Freuden, sondern du kannst was haben, was ewig hält. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir Jesus glauben, dass wir ihn essen, bildlich gesehen, dass wir sein Blut trinken, dass wir sein Opfer annehmen und dass wir dann dieses Leben haben, was uns wirklich satt macht und wo wir keinen Hunger mehr haben. Ich muss sagen, ich habe, also menschlich gesehen habe ich schon immer wieder Hunger, aber geistlich gesehen, ich habe, was ich brauche. Ich bin satt. Und wenn es morgen vorbei ist oder heute, auch gut. Kein Problem. Ich bin satt. Ich bin zufrieden. Und ich möchte Jesus nicht mehr hergeben. Und wenn es noch eine Weile geht hier auf dieser Erde, umso schöner. Auch recht. Und das wünsche ich einfach jedem von uns. Amen.